Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 190 und 191 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan نهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen auf in der Welt befindliche deutliche Zeichen für die Existenz und Allmacht Gottes aufmerksam gemacht wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Zweifellos sind in der Schöpfung der Himmel und Erde und in dem Wechsel von Tag und Nacht Zeichen für die Verständigen, für sie, die, ob sie stehen, sitzen oder aber liegen, Gottes gedenken, über die Geheimnisse der Schöpfung der Himmel und Erde nachdenken und sprechen. O Herr, das alles hast du nicht sinnlos erschaffen. Heilig bist du. Bewahre uns vor dem Feuer der Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 15. Oktober 2021, gleich den 23. März 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Beginns des Imamat von Imam Mahdi, möge Gott sein Wiederkehr beschleunigen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian: Laufende Gespräche mit der EU konzentrieren sich auf praktische Lösungen für aktuelle Paarsituationen in Wien. Iran wirft IAEA-Chef vor, Israel als Nicht-NPT-Mitglied entlastet zu haben. Atomstreit: China fordert Verhandlungspartner im Nuklearstreit auf, gerechten Forderungen Teherans nachzukommen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian: Laufende Gespräche mit der EU konzentrieren sich auf praktische Lösungen für aktuelle Paarsituationen in Wien. Nach der Wiederaufnahme der Gespräche zwischen der Islamischen Republik Iran und der Europäischen Union, die am Donnerstag zwischen dem stellvertretenden iranischen Außenminister Ali Boredikani und dem stellvertretenden Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes Enrique Mora in Teheran stattfanden, haben sich der iranische und der russische Außenminister telefonisch beraten. Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte bei dem Telefongespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov am Donnerstagabend, Washingtons unverantwortliche Vorgehensweise bezüglich einer vollständigen Aufhebung der Sanktionen sei ein Schlüsselfaktor für die derzeitige Pattsituation bei den Wiener Gesprächen. Ziel der aktuellen Gespräche zwischen Iran und der Europäischen Union sei es, eine Lösung für diese Sackgasse zu finden. Der iranische Außenminister erklärte außerdem, dass am Ende der Gespräche beide Seiten vereinbart hätten, die Konsultationen in den nächsten 2 Wochen in Brüssel fortzusetzen. Lavrov begrüßte die Gespräche zwischen Iran und der Europäischen Union und betonte, dass er nach dem ausführlichen Treffen mit Amir Abdullahian in der vergangenen Woche in Moskau seine Mitarbeiter im russischen Außenministerium angewiesen habe, enge Konsultationen mit ihren Amtskollegen in der Islamischen Republik Iran zu führen, um die Probleme im Zusammenhang mit dem Atomabkommen zu verfolgen. In diesem Telefongespräch lobte der russische Außenminister die rationale Haltung und Maßnahmen der Islamischen Republik Iran für die Rückkehr aller Parteien zu ihren Verpflichtungen. Enrique Mora, der stellvertretende EU-Außenbeauftragte, ist am Donnerstag in Teheran eingetroffen. Iran wirft IAEA-Chef vor, Israel als Nicht-NPT-Mitglied entlastet zu haben. Ein hochrangiger iranischer Diplomat hat den Chef der UN-Atombehörde IAEA kritisiert, weil er das israelische Regime wegen der Behauptung, das Regime sei kein Mitglied des Nichtverbreitungsvertrags NPT von nuklearen Inspektionen befreit habe. Die Kritik erfolgte, nachdem der Generaldirektor der IAEA Rafael Grossi in einem Interview sagte, dass über Israels Nuklearprogramm nicht gesprochen wird, weil das Regime den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet hat und der Grad der Inspektionen, die die Nuklearbehörde der Vereinten Nationen hat, auf das beschränkt ist, was israelische Funktionäre bekannt geben. Was ist der Vorteil, sowohl NPT-Mitglied zu sein, als auch die Sicherheitsvorkehrungen der Agentur vollständig umzusetzen? Fragte der iranische Botschafter bei den internationalen Organisationen in Wien, Qasem Ghalibabadi, am Freitag in einem Tweet. Schweigen und Nachlässigkeit gegenüber dem israelischen Nuklearprogramm senden eine negative Botschaft an die NPT-Mitglieder, dass eine Mitgliedschaft gleichbedeutend ist mit der Akzeptierung robuster Überprüfungen, während außerhalb des Vertrags zu sein bedeutet, frei von jeglicher Verpflichtung und Kritik zu sein und sogar belohnt zu werden, fügte er hinzu. In seinem Interview sagte Grossi auch, dass Iran als Vertragspartei des NPT seine Verpflichtungen aus dem Vertrag einhalten und seine Nuklearstandorte Inspektionen und Überprüfungen unterziehen muss. Wie könnte man die IAEA als ernsthaften, professionellen und unparteiischen Partner betrachten, wenn sie nicht gleichmäßig und gerecht die Umsetzung ihres Schutzsystems für alle ihre Mitglieder verfolgt? Fragte Ghalibabadi. Israel hat schätzungsweise 200 bis 1400 Atomsprengköpfe in seinem Arsenal. Das Regime hat sich geweigert, Inspektionen seiner militärischen Nuklearanlagen zuzulassen oder den NPT zu unterzeichnen. Das israelische Regime, der einzige Besitzer von Nuklearwaffen im Nahen Osten, hat zudem bislang 7 iranische Nuklearwissenschaftler ermordet. Atomstreit. China fordert Verhandlungspartner im Nuklearstreit auf, gerechten Forderungen Teherans nachzukommen. Das chinesische Außenministerium hat alle Parteien bei den Atomverhandlungen aufgefordert, den gerechten Forderungen Irans nachzukommen. Auf die Frage eines Reporters, der den Sprecher des chinesischen Außenministeriums Zhao Lijian auf seiner Pressekonferenz am Donnerstag in Peking gefragt hat, was die USA damit gemeint haben können, als sie bekannt gaben, dass sie bereit sind, alle Optionen zu prüfen, um das iranische Atomproblem anzugehen, sagte er, China hat schon immer geglaubt, dass die vollständige und wirksame Umsetzung des Atomabkommens der einzige praktische Weg ist, um die Probleme des iranischen Nuklearprogramms zu lösen. Ich möchte wiederholen, dass die Vereinigten Staaten als jene Seite, die die Spannungen über das iranische Atomprogramm verursacht hat, ihre fehlgeleitete Politik des maximalen Drucks auf Iran aufgeben, ihre illegalen Sanktionen aufheben und juristische Interventionen einstellen muss, keine neuen Sanktionen verhängen darf und bei erster Gelegenheit zum Atomabkommen zurückkehren muss, so der Sprecher. In Wien fanden bislang 6 Gesprächsrunden zur Wiederbelebung des Atomabkommens statt. Die Parteien sagen, dass bei den Gesprächen greifbare Fortschritte erzielt wurden, aber einige Differenzen noch weiter bestehen. Ein Streitpunkt in den Verhandlungen ist das Beharren der USA darauf, einen Teil der Sanktionen aufrechtzuerhalten, die die Donald-Trump-Administration nach seinem Rückzug aus dem Atomabkommen gegen Iran verhängt hat. Irischer Abgeordneter fordert Gründung eines palästinensischen Staates als tragfähige Lösung für jahrzehntelangen Konflikt. Ein irischer Gesetzgeber hat die Errichtung eines souveränen und unabhängigen palästinensischen Staates als einzig gangbare Lösung für den jahrzehntelangen palästinensisch-israelischen Konflikt bezeichnet und Israel als Apartheid-Regime verurteilt. In einer Reihe von Beiträgen, die auf seiner Twitter-Seite veröffentlicht wurden, schrieb Richard Boyd Barrett von der Allianz People Before Profit Solidarity, dass Israel wie das Apartheid-Regime in Südafrika behandelt werden sollte. Als jemand, der ein Jahr in Israel-Palästina gelebt hat, sage ich, es besteht kein Zweifel darin, dass es sich um ein Apartheid-Regime handelt. Wir müssen Israel so behandeln, wie das Apartheid in Südafrika behandelt wurde, bemerkte er. Boyd Barrett lehnte die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung ab und erklärte, dass die Politik darauf abziele, palästinensischen Flüchtlingen ihr Rückkehrrecht zu entziehen, das gemäß der Resolution 194 der UN-Generalversammlung vom 11. Dezember 1948 gewährt wurde. Er würdigte auch die Entscheidung der meistverkauften und preisgekrönten irischen Romanautorin Sally Rooney, ihren neuen Roman nicht auf Hebräisch zu veröffentlichen, sowie ihre Unterstützung für den Kulturboykott Israels. Der Modern Verlag hat Haaretz mitgeteilt, dass Rooney nicht zulassen wird, dass ihr neues Buch auf Hebräisch veröffentlicht wird, weil sie die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung BDS unterstützt und nicht mit einem israelischen Verlag zusammenarbeiten möchte. Russland. Syrien hielt das Feuer zurück, als Israel bei Angriff auf Homs Zivilflugzeuge als Deckung nutzte. Israel habe bei seinen Angriffen auf das arabische Land erneut zivile Flugzeuge als Schutzschild gegen syrische Luftverteidigungssysteme eingesetzt, sagt ein russischer General. am 13. Oktober von 23.35 Uhr bis 23.39 Uhr drangen 4 taktische F-16 Kampfflugzeuge des israelischen Luftwaffe in den syrischen Luftraum in der von den USA besetzten Atanf-Zone in der Provinz Homs ein und beschossen eine Verarbeitungsanlage für Phosphaterz in der Region Palmyra, sagte Konteradmiral Vadim Kulit, stellvertretender Leiter des russischen Zentrums für die Aussöhnung der Kriegsparteien in Syrien. Kulit sagte, das syrische Militär habe jedoch beschlossen, die israelischen Jets, die den Angriff in Zentralsyrien durchgeführt hatten, nicht zum Ziel zu nehmen, weil zu dieser Zeit 2 zivile Flugzeuge am Himmel waren. Die syrische Militärführung hat beschlossen, keine Luftverteidigungssysteme einzusetzen, da sich zum Zeitpunkt des israelischen Luftangriffs 2 zivile Passagierflugzeuge in der Zerstörungszone der Flugabwehrsysteme befanden, sagte Kulit laut Sputnik News. Das syrische Verteidigungsministerium gab zuvor bekannt, dass bei dem Angriff am Mittwoch ein Soldat getötet und 3 weitere verletzt wurden. Israel setzt bei seiner Aggression gegen das arabische Land wiederholt zivile Flugzeuge als Schutzschild gegen syrische Luftverteidigungssysteme ein. Im Februar musste ein Airbus A320 mit 172 Passagieren an Bord bei einem israelischen Angriff auf dem vom Russland betriebenen Luftwaffenstützpunkt Himeimim notlanden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 16 Grad, Mashhad 12 Grad, Isfahan 17 Grad, Shiraz 21 Grad und Bandar Abbas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Während Israels Außenminister Lapid noch in Washington verweilt, hat die EU ihren stellvertretenden Außenbeauftragten Mora nach Teheran entsandt, wo es als konstruktiv empfundene Begegnungen gab, auch mit dem Vizeaußenminister des Iran, Boreri Kani. Gleichzeitig spricht der EU-Außenbeauftragte Borrell mit US-Außenminister Blinken. Die EU-Iran-Gespräche sollen in den kommenden Tagen in Brüssel fortgesetzt werden. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, erläuterte die Lage in unserem Interview. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hostel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorgen.
Ja, vielen Dank, Herr Hostel. Der Stellvertreter des EU-Außenministers Morar ist gestern am Donnerstag in Teheran gewesen, hatte eine Reihe von Gesprächen mit den iranischen Verantwortungsträger geführt. Das Ergebnis dieses Treffens ist, wie Medien berichten, dass die Verhandlungen bald in Brüssel fortgesetzt werden sollten. Was war, Herr Hostel, der Gegenstand dieser Gespräche Morar in Teheran?
Es ging im Prinzip um eine Reihe Fragen, um das inzwischen ja sozusagen tote Atomabkommen, das ja Trump, der damalige US-Präsident, einseitig verlassen hat für die USA. Und daraufhin ist ja in einer Serie von sehr gut kommunizierten und wohl abgestuften Schritten immer mit Blick auf das, was die anderen Vertragspartner noch tun könnten oder wollten, der Iran auch langsam aus diesem Vertrag herausgegangen, auf dem Hintergrund, dass der Vertrag ja vorsah, dass der Iran praktisch auf 10 Jahre seiner Forschungsergebnisse in Sachen friedlichem Atomprogramm verzichtet hat und hat alles stark heruntergefahren und unter diesen Umständen sich auch sehr starke Begrenzungen hat gefallen lassen. Und das Ergebnis war eben, dass der Westen seine Verpflichtungen, nämlich weg mit den Sanktionen und volle Eingemeindung des Iran in den internationalen Welthandel ohne Benachteiligungen und so etwas, nie eingehalten hat. Und dann haben die USA unter Donald Trump noch zusätzliche Sanktionen gegen den Iran verhängt, obwohl der auch nach Angabe der Wiener Atomenergiebehörde immer seine Aufgaben übererfüllt hat aus diesem Vertrag heraus. Und diese Art Problematik für den Iran hat nun eben auch tatsächlich zu einer schwierigen Situation insgesamt geführt, weil auf der einen Seite Israel und schließlich in den letzten Tagen auch gemeinsam mit den USA Drohungen, praktisch Kriegsdrohungen gegen den Iran ausgestoßen wurden, während der Iran sich vollkommen korrekt, rechtlich korrekt verhält und hält ein Abkommen nicht ein, dessen wichtigster Partner von sich aus einseitig abgesprungen ist. Oder um es klar zu formulieren, dieser Partner, die USA, haben das Abkommen klar gebrochen. Wir reden eben nicht oder kaum im internationalen Kontext darüber, dass die westliche Seite die Vertragsbedingungen nicht erfüllt hat, wie eben dargestellt. So, und in dieser Situation gibt es von der einen Seite Kriegsdrohungen und von der anderen Seite eine klare Politik. Und das kommt auch aus dem jüngsten Telefonat heraus, dass der iranische Außenminister mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov geführt hat, wo eben Russland sich lobend ausgedrückt habe, melden die iranischen Medien, dass der Iran sehr treu seine Verpflichtungen erfüllt, sehr pragmatisch an die Situation herangeht, sehr beruhigend wirkt auf diese Art und Weise, während aus Israel die schrillsten Töne kommen und man das Gefühl hat, die sitzen immer mit zittrigem Finger über dem roten Startknopf für einen Weltkrieg. Das ist sehr, sehr schwierig insgesamt. Und in dieser Situation probieren nun die Europäer praktisch mit einem Doppelakt, nämlich gleichzeitige Reise des EU-Außenbeauftragten Borrell und dann eben mit der Reise des Stellvertreters von Borrell, Enrique Mora, nach Teheran zum stellvertretenden iranischen Außenminister. Das ist so eine Aktion, um zu versuchen, dass also Borrell mit Antony Blinken, dem Außenminister der USA, versucht, die Dinge wieder einzufangen, die da passieren, nämlich eben zum Beispiel eine Kriegsdrohung aus USA praktisch parallel mit der israelischen. Lapid, der israelische Außenminister, hält sich ja auch noch in den USA auf, hat dort eine Reihe Gespräche geführt. Eine komplizierte Situation, in der aber die Dinge relativ einfach und klar auf dem Tisch sind. Letztlich versucht die westliche Seite aus meiner Sicht zu zementieren und dauerhaft einzusetzen, was sie im Verlauf des Vertragsgeschehens seit 2015 schon angefangen hat, nämlich sich dauerhaft nicht an den Vertrag wirklich zu halten. Der Iran hat nie die wirtschaftlichen Vorteile eines freien Handels kennenlernen dürfen, obwohl er den Vertrag eingehalten hat. Und dieses will man eigentlich genauso fortsetzen. Den Iran bremsen in seinem Atomprogramm, aber selbst nichts dazugeben, um, ich will mal sagen, die iranische besondere Situation, das ist ja eine Menschheitsgeschichte, einmalig, dass ein Land mit derart rasiermesserscharfen Sanktionen über Jahrzehnte hin überzogen wird, die eigentlich die Wirtschaft hätten verkrüppeln müssen. Aber dank der Findigkeit und guten Außenbeziehungen des Iran ist das nicht gelungen. Der Iran hat sich trotzdem entwickelt, aber mit gewaltigen Schwierigkeiten und Not und Hunger in der Bevölkerung. Das muss man eben dazu sagen. Und so in diesem ungelösten Moment stehen wir. Aber die Europäer behaupten eben steif und fest, sie wollten die Gespräche fortsetzen. Das hat auch der iranische Außenminister an den russischen Außenminister Lavrov gemeldet. Und das soll innerhalb der nächsten Tage oder in einem anderen Bericht der nächsten zwei Wochen in Brüssel sollen diese EU-iranischen Gespräche fortgesetzt werden.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Seien Sie gegrüßt, liebe Hörer. In den letzten Wochen reisten wir in der Markasi-Provinz umher und schauten uns die Sehenswürdigkeiten dort an. Heute besuchen wir die Stadt Khomein. Es ist die Geburtsstadt des Gründers der Islamischen Republik Iran und daher Sammelpunkt von tausenden Anhängern aus dem ganzen Land. Die Provinzstadt Khomein befindet sich im südlichsten Teil der Provinz Markazi. Sie ist 2267 Quadratkilometer groß und hat ein wechselhaftes Klima in verschiedenen Jahreszeiten. Die Winter sind äußerst kalt, die Sommer jedoch gemäßigt. Die wichtigsten Berge und Anhöhen heißen Khozang, Dez, Sheni und Haftsavoron. Die Flora verteilt sich gleichmäßig und einheitlich über die Provinz. Hauptsächlich besteht sie aus Sträuchern, Weiden sind eher weniger vorzufinden. Die Landwirtschaft gibt Kartoffeln, Zwiebeln, Bohnen, Weizen und Gersten her. Souvenir der Stadt sind Milchprodukte, Obst und Honig. Die Menschen sprechen ein Gemisch aus Persisch und Luri. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, religiöse sowie historische, sind das Haus und der Geburtsort von Imam Khomeini, die Grabstätte von Imam Sode Ismail, Imam Sode Abul Hassan Abdullah und das Schloss und Haus Muhtashami. Aus historischen Dokumenten geht hervor, dass der Großraum Khomein früher Teil des großen Belad Djebal persischen Iraks gewesen ist. Im Laufe der Jahrhunderte änderten sich fortlaufend die Bezeichnungen. Die Griechen nannten sie Media, denn es war das Land der Meder. In islamischen Geographietexten wurde sie Kuhestan, Djebal, Jabal, Qahestan, Ruhestan und schließlich Persisch-Irak genannt. Später sprach man von Irak Timare und das wurde in Ober- und Unter-Timare aufgeteilt. Ober-Timare deckte so in etwa das heutige Khomein. Aus den wenigen Dokumenten geht hervor, dass Timare und Khomein vor dem Islam und in den ersten Jahrhunderten nach dem Islam größere Popularität genossen. Die letzten Dokumente, in denen Timare vorkommt, stammen aus dem 5. bis 7. Jahrhundert nach der Hijra. Dann entsteht eine Lücke von 400 Jahren, in denen nichts über diese Region vorkommt. In dem Werk Nushatul Qulub aus dem 8. Jahrhundert werden die Eigenschaften der Region beschrieben, dort ist wahrscheinlich Timare in Kamae umgeschrieben worden. Der Name Khomein taucht als Khomhein, Khobin, Khomahin auf. In der Geschichte der Propheten und Könige wird erstmals der Name Khomein genannt. Die Stadt Khomein ist das Zentrum des Großraums Khomein. Es befindet sich auf 1815 Meter über dem Meeresspiegel und 65 Kilometer von der Provinzhauptstadt Arak entfernt. Das Besondere an Khomein ist das Elternhaus von Imam Khomeini in einem alten Viertel der Stadt. Das Haus stammt aus der Zeit der Katscharen und ist etwa 200 Jahre alt. Die Architektur weist einen orientalisch-islamischen Stil auf. Baumaterial besteht hauptsächlich aus Lehmziegeln, Lehm und Holz. Das Haus gehört zu jenen seltenen alten Objekten, die über 4 Höfe verfügen. Der Sommer- und Winterflügel, Küche, Saal, Vorhof, Gewächshaus, Flur, Turm, Abstellraum, Stall, Bassin, Garten, Gänge und Toreingang sind in dem Gesamtgebäude inbegriffen. Jedes der 4 Höfe und die dazugehörigen Räume dienen einem bestimmten Zweck. Der äußere Hof wurde für den Unterricht und für Gespräche über religiöse Themen benutzt. Der innere Hof war dem Privaten der Familie von Haj Sheikh Mustafa, Vater von Imam Khomeini, vorbehalten. Großvater und Vater von Imam Khomeini waren beide angesehene und einflussreiche Geistliche der Region.
Die Architektur, die engen und labyrinthartige Gänge, 2 Türme in militärischer Manier, am nördlichen und südlichen Flügel, wobei heute der südliche nicht mehr vorhanden ist, zeigen die soziale und politische Lage jener Zeiten. Unsicherheit, Krieg und Schutzmaßnahmen dagegen waren an der Tagesordnung. Das Gebäude wurde auf 4.300 Quadratmeter vom Großvater von Imam Khomeini im Jahre 1255 im Mondkalender gekauft. Ayatollah Passandi, der Bruder von Imam Khomeini, schreibt in seinen Memoiren, dass dieses Haus Zuflucht für Obdach und Schutzlose in den Tagen der Angriffe von Räubern gegen Khomeini war. Frauen und Kinder wurden in den zahlreichen Räumen untergebracht. Die Männer hielten auf den Türmen Wache und wehrten Feinde und Angreifer ab. 1999 wurde das Gebäude auf die Denkmalliste des Landes gesetzt. Über das Jahr hindurch wird das Bauwerk von Interessenten besucht. Das Haus, in dem der verstorbene Führer der Islamischen Revolution geboren wurde, ist sehr schlicht und einfach. Hier verbrachte Imam Khomeini seine Kindheit und Jugend und von hier übernahm er die Führung einer gewaltigen Bewegung, die den Muslimen der Welt neues Leben einhauchte. Die menschliche Geschichte weist Persönlichkeiten auf, deren Einflussbereich über die ihr Landesgrenzen hinauswuchs. Sie fanden Einzug in die Herzen und den Geist anderer Nationen. Dazu gehört auch Imam Khomeini. Es waren seine wertvollen und transparenten Botschaften, die den Lehren des Islam entsprangen und an alle Menschen gerichtet waren. Daraus entstand die Islamische Revolution. Das Salar Muhtasham Schloss gehört ebenfalls zu den wertvollen historischen Denkmälern von Khomeini. Das Schloss wurde während der Qajaren-Dynastie gebaut. Von seiner Struktur und Architektur her ist sie äußerst bedeutend. Der Architekturstil, die Inneneinrichtung und die Innenräume, die Konstruktion sowie das Baumaterial verleihen dem Bauwerk eine einzigartige Stellung. Früher war das Schloss weitaus größer als heute. Es ist heute von 4 hohen Mauern umgeben. Im Süden befindet sich der Hauptgebäude und der Hof. Das Hauptgebäude umfasst einige ineinandergehende Räume, das Innere ist mit Statuen und Regalen verziert. In einem der Räume sind Dokumente und Fotos der Salaruddole-Sippe ausgestellt worden. Im vorderen Teil der Zimmer befindet sich eine große Terrasse, die auf beiden Seiten durch Treppen zum Hof führt. 2002 wurde das Bauwerk auf die Liste des nationalen Denkmalschutzes gestellt. In Khomeini wird die wichtigste und vielleicht vollständigste Sammlung von Steinarbeiten gehalten, in der Symbole, Tafeln und historische Steinarbeiten aus der Region Timare aufbewahrt werden. Diese Steinarbeiten zeigen die Erfahrungen und kulturellen und religiösen Überzeugungen der Menschen in dieser Region, die sie in Stein und auf zahlreichen Felsen im südlichen Teil der Provinz eingemeißelt haben. Als die Menschen noch keine Schrift kannten und Informationen über Leben und Jagd, Schutz, Gefahr, Ritten und Gebräuche über Sprachzeichen vermittelt wurden, sind diese Steinarbeiten entstanden. Ein Rundgang bei den Felsensteinen in Khomeini und Golpaygon erlebt man, wie die ersten Menschen ihr Wissen und ihre Erfahrungen durch diese Symbole nachfolgenden Generationen weitergegeben haben.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Nimo Masiho mit dem Titel Safar, das heißt Die Reise.
نوشتم از بلور تو را سرودم از نفس نخواندمت غزل شکن میون آوار قفس نوشتمت به خط درد میون سطر خواب رساندمت به شهر بغض سوار گریه های کشیدمت نفس نفس شمردمت به یک نگاه گذشتم از فلات آه خریدمت به یک گناه شبانم توهی تر از حباب سرمی سفر به هر کران گریه ای به کور راه شب خطر نوشتم به گل نشست، مرا همین ترانه بس که عشق تو به دل نشست. مرا به خان و گریه کن که شعر من به گل نشست، مرا همین ترانه بس که عشق تو به دل نشست. تو را نوشتم از بلور، تو را سرودم از نفس، نخواندمت غزل شکن میونه آوار قفس، نوشتمت به خط درد میونه سطر خواب و نور، رساندمت به شهر بغض سوار گریه های
Also, Herr Freunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Beginns des Imamat von Imam Mahdi. Möge Gott sein Wiederkehr beschleunigen. Weiterhin guten Empfang.
Angesichts der zunehmenden Ungerechtigkeit auf der Welt verbreitet sich der Gedanke an den verheißenen Retter immer weiter. Denn er lässt die Menschen darauf hoffen, dass all das Unrecht ein Ende nehmen wird und motiviert sie dazu, gegen die Unheilstifter zu kämpfen. Am 9. Rabiul Awal jährt sich wieder der Beginn des Imamats des verheißenen Imam Mahdi. Die Welt wartet ungeduldig darauf, dass von der Kaaba aus der Ruf Ana al-Mahdi, ich bin Mahdi, erschallt. Dann wird zweifelsohne die Zeit der Leiden der Menschen zu Ende gehen und die Ungerechtigkeit auf der Welt aufhören. Anlässlich des 9. Rabiul Awal beten wir zu Gott, dass er den Tag des Erscheinens des Retters möglichst bald eintreten und uns zu seinen Soldaten und Helfern werden lässt. Wir gratulieren allen zu diesem besonderen Jahrestag. Imam Mahdi ist am 15. Schaban 255 nach der Hijra, 869 nach Christus in Samarra geboren. Er war der Sohn Imam Hassan Askaris, Friede sei ihm. Die Zeit Imam Hassan Askaris war für die Nachkommen aus dem Hause des Propheten sehr hart. Der Abbasiden-Kalif Mu'tamed hatte aus Überlieferungen erfahren, dass Imam Mahdi, der eine gerechte Regierung im Zeichen Gottes errichten wird, im Hause von Imam Hassan Askari zur Welt kommen und Vergeltung an den Unterdrückern üben wird. Daher war Mu'tamed bestrebt, dies zu verhindern. Aber Gott wollte, dass Hazrat Mahdi unbemerkt auf die Welt kommt. Gott verbarg diesen seinen letzten Beweis vor den Augen der Menschen, damit er ihn in der Zeit, über die nur er im Bilde ist, unter sie zurückkehren lässt und die Welt in den Genuss seiner Wiederkehr gelangt. Imam Hassan Askari hat seinem edlen Sohn Mahdi gesagt, Gott wird mit deiner Hand den Unterdrückern das Kreuz zerdrücken, die Bräuche der Religion wiederbeleben, den Horizont der Welt erhellen und Ruhe und Friede überall Sicherheit und Frieden herstellen. Der Glaube an eine helle Zukunft existiert in vielen Religionen. Die Himmelsreligionen teilen die Ansicht miteinander, dass eine große Persönlichkeit erscheinen wird, die die Welt von Schmutz und Unterdrückung befreit und Frieden und Freundschaft unter den Menschen einkehren lässt. Nicht nur die Anhänger des Islams, sondern auch die anderen Himmelsreligionen warten auf den großen Reformer und Retter, der Gerechtigkeit und Freiheit anstelle der Unterdrückung treten lässt. Sie alle sind davon überzeugt, dass der Retter in einer Zeit erscheint, in der die Welt angefüllt ist mit Verdorbenheit und Ungerechtigkeit. Dieser Retter ist für die Muslime Hazrat Mahdi. Die Christen glauben, das ist Jesus Christus in die Zarathustra, das ist Sushyant sein wird. Auch wenn die Christen an einen verheißenen Retter glauben, so lehnt der Liberalismus, der als Denkordnung im Westen vorherrscht, sein Erscheinen ab und daher steht man dem Sieg des Rechtes über das Unrechte skeptisch gegenüber. Aber die Propheten Gottes haben hervorgehoben, dass der Retter kommen wird und auch viele Philosophen haben dies logisch begründet. Aufgrund der Hoffnung, die von dem Glauben an das Kommen eines Retters ausgeht und sich positiv auf den Einzelnen und die Gesellschaft auswirkt, schließen sich aber immer mehr Menschen auf der Welt diesem Glauben an. Eine weitere Ursache ist die zunehmende Unterdrückung auf der Welt. Der Glaube an den verheißenen Retter macht den Menschen Hoffnung, dass diese Ungerechtigkeiten und Missstände aufhören werden. Sie werden durch diesen Glauben ermutigt, gegen die Unheilstifter zu kämpfen. Die kapitalistische Ordnung kann diesen zunehmenden weltweiten Trend nicht mehr leugnen. Einige Denker im Westen waren bestrebt, der Allgemeinheit ein falsches Bild von einer idealen Gesellschaft vorzustellen, und auch in der Kunst, zum Beispiel im Kino, hat man versucht, abwegige Vorstellungen zu erzeugen und sogar die USA als die ideale Gesellschaft oder als den Weltenretter vorzustellen. Dies ist jedoch nicht nur irrational, sondern geradezu lächerlich, denn die Potentanten in dieser Gesellschaft sind die Repräsentanten des Kapitalismus und zur Wahrung dieses Systems zu jedem Verbrechen aller Ortes in der Welt bereit. In den USA selber glauben viele Bürger daher noch immer an die Rückkehr von Christus in der Endzeit, damit dieser die Welt ihrem Heil zuführt. Beginn des Emomats des Imam der Zeit möge Gott sein Erscheinen beschleunigen. Der Glaube an den Weltenretter wird heute aus zwei Richtungen bedroht. Auf der einen Seite sind die machtgierigen und gewinnsüchtigen Kapitalisten auf der Welt gegen das Erscheinen eines Weltreformers, der Gerechtigkeit herstellt, denn sie sehen ihre illegalen Interessen gefährdet. Sie versuchen daher, gegen diesen hoffnungsfrohen Glauben vorzugehen. Auf der anderen Seite wird der Glauben wie andere heilige Überzeugungen von abergläubischen und abwegigen Ansichten bedroht. Oftmals wird die Erwartung des Weltenretters falsch gedeutet. So denken in den USA einige Christen, man müsse, weil der Weltenretter in einer Zeit in Erscheinung tritt, in der großes Unrecht und Unheil auf der Welt herrscht, die Entstehung von Verdorbenheit und Unheil fördern, damit der Retter schneller kommt. Leider hegen sogar einige Muslime solche abwegigen Gedanken. Um das Warten auf den Verheißenen richtig zu deuten, muss man sich an den Koran und die religiösen Überlieferungen diesbezüglich halten. Die Muslime müssen, um das Erscheinen Hazrat Mahdis vorzubereiten, als erstes sich selber vorbereiten. Auf den Retter zu warten bedeutet, dass wir unsere Seele durch Selbsterziehung veredeln und unser Wissen über den Verheißenen vermehren. Wenn wir den Imam der Zeit kennen, werden wir ihn auch bei seinem Erscheinen erkennen. Wenn wir ihn kennen, wissen wir, dass er absolut für Recht und Gerechtigkeit ist und gegen Unrecht und Verdorbenheit und Benachteiligung. Wer also auf Imam Mahdi wartet, der soll in Befolgung seines Vorbilds nach Gerechtigkeit und Recht streben und sich überall und zu jeder Zeit gegen Verdorbenheit und Unrecht wenden. Gemäß Islam wird der verheißene Mahdi die ganze Welt retten und ihr Wohlstand und soziale Gerechtigkeit bescheren. Unter Imam Mahdi werden falsche Methoden abgeschafft und das Recht wird so sehr strahlen, dass alle sich ihm begeistert zuwenden. Imam Mahdi ist der letzte der unfehlbaren Imame aus dem Hause des Propheten. Gott hat in der Sura 21 Anbiya im Vers 105 versprochen, dass die Rechtschaffenen die Erde erben müssen. Dort heißt es: Und wir haben bereits im Buch der Weisheit den Psalmen nach der Mahnung der Tora geschrieben, dass meine rechtschaffenen Diener das Land und die Herrschaft erben werden. Es wird in diesem Vers verheißen, dass die rechtschaffenen Diener Gottes das Land erben werden, und das gilt universal, so dass also mit Erscheinen des verheißenen Imam Mahdi das Unrecht auf der ganzen Welt der Gerechtigkeit weichen wird und die Rechtschaffenen über die ganze Welt herrschen werden. Überall wird Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit einkehren. Diese Weltherrschaft wird von dem rechtschaffensten Diener Gottes angeführt und die optimal und gerechteste sein. Imam Mahdi wird für die Kultivierung der Welt sorgen, sodass es nirgendwo mehr Zerstörungen gibt. Die Menschheit wird den höchsten Grad der geistigen Entfaltung erreichen und alle werden gleichgestellt werden. Keiner wird anderen mehr hochmütig begegnen oder versuchen, andere zu beherrschen. Schließlich werden Aggression, Aufruhr und Krieg auf der Welt beseitigt und die Welt erlebt einen Frühling. Im Zusammenhang mit der Universalität der Bewegung des Retters heißt es in den islamischen Überlieferungen, dass jedes Volk auf der Welt in seiner eigenen Sprache den Aufruf des Weltenretters hören wird. Imam Mahdi wird die Verständigung und das friedliche Zusammenleben zwischen den Menschen herbeiführen, welche die großen Propheten Gottes zu verwirklichen versucht haben. Der Islam lehrt, dass die Ungerechtigkeit zu den Ursachen für die Vernichtung von Zivilisation gehört. Jemand kann keine Gerechtigkeit auf der Welt herstellen, der nicht selber gerecht ist. Die Gerechtigkeit ist ein Geschenk des Weltenretters an die Menschheit. Er bringt ein gutes Ende für die Menschheit und füllt die Welt mit Gerechtigkeit, Kultivierung und Schönem. Weil die Menschen die Gerechtigkeit lieben, lieben sie auch Imam Mahdi.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.